Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Chiasamen, Goji-Beeren, Quinoa, Moringa. Gefühlt gibt es ja ständig neue Superfoods, die dann als total gesund angepriesen und auch sogar gehypt werden.
Wir nehmen heute bekannte Superfoods unter die Lupe und klären, ob sie wirklich so gesund sind, wie sie angepriesen werden.
Wir besprechen außerdem, was ein Lebensmittel überhaupt wirklich gesund macht und warum das, was bei unseren Oma und Opas auf den Tisch gekommen ist, vielleicht sogar viel mehr Superfood war, als das, was wir heute so betiteln.
Und wir schauen mal kritisch auf die Umweltbilanz verschiedener Superfoods und stellen euch regionale Alternativen vor mit den gleichen guten Nährstoffen. Außerdem stellen wir die Frage, was ist denn eigentlich gesunde Ernährung? Wie gelingt die? Wie kann ich starten, wenn ich mich gesünder ernähren möchte? Und wie gelingt es, dass ich ausreichend Vitamine und Nährstoffe zu mir nehme? Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Focus Gesundheit.
Mein Name ist Antonia Schillinger, ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit.
Ja, Antonia, ich freue mich, dass wir jetzt zum Jahresbeginn über gesunde Ernährung sprechen. Ich bin ja schon so, dass ich mir zum Jahreswechsel immer gute Vorsätze mache. Nicht zu hoch gegriffen, dass ich sie dann auch durchhalte. Klappt eigentlich auch relativ gut so in den letzten Jahren. Und dieses Jahr habe ich über Ernährung nachgedacht und mir vorgenommen, dass ich nur noch maximal einmal die Woche ein Fertiggericht esse. Also sowas wie Tiefkühlpizza oder diese Fertiggerichte, in die man ein paar Löcher in die Folie macht und dann in die Mikrowelle schiebt. Ich denke, dass viele gerade zum Jahreswechsel motiviert sind, über gesunde Ernährung nachzudenken. Wie geht's dir denn da?
Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, viele sehen so diesen Januar auch so ein bisschen als Monat für so einen Neustart. Da kann man einfach gut neue Gewohnheiten auch etablieren. Ich habe das Gefühl, dass genau dieser Wunsch bei Leuten, die Gewohnheiten zu ändern, häufig von Herstellern so ein bisschen ausgenutzt wird, weil ich das Gefühl habe, da werden einem besonders viele super neue, gesunde Sachen angepriesen. Eben zum Beispiel auch Superfoods, denen dann gerade so richtige Wunderwirkungen nachgesprochen werden.
Und genau deshalb sprechen wir heute mit unserem Experten darüber, welche Superfoods wirklich diesen Namen verdienen und was ihr vielleicht auch getrost von eurem Speiseplan streichen könnt.
Ich bin mir auch sicher, dass wir heute über das ein oder andere Lebensmittel sprechen, das ihr vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm habt. Wir starten jetzt aber erstmal wie immer mit ein paar Fakten ins Thema.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Superfoods sind beliebt. Im Jahr 2020 wurden weltweit rund 130 Milliarden Euro für Superfoods ausgegeben. Bis 2026 wird ein weiteres Umsatzplus von 70 Milliarden Euro erwartet.
Ein Drittel der Deutschen isst nach eigenen Angaben mindestens einmal pro Woche ein Superfood. Am beliebtesten sind da Avocados, Chiasamen und Quinoa.
Superfoods versprechen, außergewöhnlich gesund zu sein. Laut einer Umfrage denken 40% der Deutschen, dass die Hersteller verpflichtet sind, die Vorteile für die Gesundheit und auch die Sicherheit der Lebensmittel zu prüfen. 20% sehen das eher kritisch und glauben das nicht. Und die restlichen 40% hatten dazu keine Meinung.
Ob Superfoods wirklich gewisse Kriterien erfüllen müssen, dazu kommen wir gleich. Wir begrüßen jetzt aber erstmal unseren heutigen Experten, Professor Hans Hauner. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Direktor des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der Technischen Uni München. Hallo Hans, schön, dass du in unserer ersten Folge 2025 zu Gast bist.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Du bist ja Ernährungsmediziner und weißt im Prinzip ganz genau, was gesund und was nicht gesund ist. Wie sehr hältst du dich denn eigentlich selbst an die Empfehlungen für gesunde Ernährung?
Eigentlich schon ziemlich. Ohne dass ich mich einschränke. Ich denke, dass mit gesunder Ernährung ist ja gar nicht so streng zu definieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren. Und das sind also auch dann Dinge erlaubt, wie manchmal ein bisschen Schokolade oder sonst Süßigkeiten, wenn man das gerne isst. Man muss halt nur in der Gesamtsumme, in der Gesamtbilanz einfach so in etwa in dem Bereich der gesunden Ernährung bleiben. Und da hat man wirklich viele Möglichkeiten, das zu tun. Da müsste eigentlich jeder was finden, womit er zufrieden ist und womit er sich sozusagen auch gesund ernährt. Die Meinung ist ja oft die, ich muss mich dann ganz streng an irgendwas halten. Das ist wirklich völliger Blödsinn. Man kann für jeden eine Ernährung finden, die ihm schmeckt, die ihm Spaß macht und die trotzdem gesund ist. Denn es muss schmecken, es muss Spaß machen, sonst funktioniert das nicht.
Mhm. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Andrea und ich, dass der Januar irgendwie für ganz viele Menschen so ein Monat ist, wo man vielleicht besonders empfänglich ist für so Gesundheitsempfehlungen, weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist ein neues Jahr, man möchte sich viel um sich selbst kümmern, vielleicht sich gesünder ernähren. Und ich habe auch zum Beispiel das Gefühl, auf Social Media wird man überschwemmt. Und da sind eben ganz oft auch Hersteller dabei, die neue Superfoods anpreisen und die eben absolute Wunderwirkungen zuschreiben. Ich frage mich da als erstes mal, darf ein Hersteller ein Lebensmittel einfach als Superfood bezeichnen oder ist da wirklich irgendwie eine Behörde dahinter, steckt da irgendwie eine Prüfung dahinter, wenn ein Hersteller sagt, das ist ein neues Superfood?
Das Problem ist leider, dass dieser Begriff Superfood überhaupt nicht geschützt ist. Der kommt auch nicht aus der Wissenschaft, sondern der kommt eigentlich von findigen Produzenten, Firmen, die sozusagen da irgendwie gute Geschäfte machen wollen. Und die haben das einfach für sich reklamiert und behaupten das einfach. Es gibt keine staatliche Aufsicht darüber, keine Einrichtung, die sagt, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Also das ist völlig wilder Markt und das kann sozusagen gebraucht werden, wie das Firmen gerne tun, um damit einfach Geschäfte zu machen. Das muss man ganz klar sagen, das ist keinerlei geschützter Begriff, der wird völlig wild verwendet.
Das heißt, der Begriff ist auf jeden Fall schon mal nicht geschützt. Wie ist es mit diesen Versprechen, die da draufstehen? Also wenn jetzt zum Beispiel auf einem Lebensmittel dann draufsteht, ist super für die Verdauung, muss das irgendwie geprüft sein? Muss das irgendwie durch Studien belegt sein, wenn das ein Hersteller draufschreibt?
Das ist es eine andere Geschichte. Es gibt tatsächlich eine Regelung, wie weit man gehen darf bei gesundheitsbezogenen Werbeaussagen. Das hat die EU relativ gut festgelegt. Da gibt es also Verordnungen, die darüber wachen, dass dann nicht zu viel versprochen wird, vor allem das, was nicht haltbar ist. Und das sind die sogenannten Gesundheitsaussagen, die Health Claims. Die sind eigentlich definiert. Das funktioniert im Prinzip ganz gut. Allerdings, die Industrie ist findig und die haben auch ihre Rechtsanwälte. Und da werden natürlich auch gerne mal die Grenzen überschritten, ohne dass da allzu viel passiert. Also auch da muss man immer vorsichtig sein. Aber diese gesundheitsbezogenen Aussagen auf den Packungen, die stimmen meistens in etwa. Die sind auch eher vorsichtig formuliert. Also darauf kann man sich in der Regel schon verlassen.
Hans, bevor wir jetzt auf konkrete Lebensmittel eingehen, die vielfach als Superfoods bezeichnet werden, erstmal die allgemeine Frage, wenn wir jetzt von einzelnen Lebensmitteln ausgehen und es ist völlig klar und das hast du ja vorher auch schon angedeutet, es geht immer auch um eine Mischung natürlich. Ich fand es übrigens sehr schön, dass du gesagt hast, das kann sehr individuell sein und man darf sich auch mal was gönnen. Ich glaube auch, dass das ist was natürlich auch total motiviert, dass man da seine eigene gesunde Ernährung dann findet. Und auf diese Mischung wollen wir am Ende dann nochmal ganz konkret eingehen. Aber wenn wir jetzt mal bei einzelnen Lebensmitteln bleiben, was ja eben zu dem Thema Superfoods dann gut passt, was macht ein einzeln betrachtetes Lebensmittel denn gesund?
Am Anfang noch eine kritische Anmerkung zu diesem ganzen Konzept. Dieses ganze Konzept ist ziemlicher Unfug. Es gibt keine einzelnen Lebensmittel, die eine besondere oder spezifische Gesundheit anbieten. Das funktioniert nicht. Ist auch völlig unsinnig. Wichtig ist ja, wir haben eine Ernährung, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, auch aus verschiedenen Lebensmitteln. Gerade auch bei Pflanzen sind es ja immer verschiedene Komponenten. Und in der Summe ist dann entscheidend, was der Körper bekommt über diese verschiedenen Lebensmittel. Und ein Lebensmittel aus dieser breiten Palette alleine kann nie Gesundheit erzeugen oder eben nicht, es sei denn, da sind vielleicht mal giftige Stoffe drin und so weiter. Aber die normalen Lebensmittel, die wir im Supermarkt finden, für sich alleine können keine Gesundheit auslösen. Also das ist einfach ein fauler Zauber. Natürlich kommt das gut an, weil die Hersteller haben oft bestimmte Produkte und die Konsumenten, also wir, wollen natürlich gerne so einfache Aussagen glauben und einfache Lösungen haben. Aber leider ist es nicht so einfach. Und das zeigen dann natürlich auch Studien. Wenn man dann einzelne Lebensmittel prüft, sieht man in der Regel nichts Besonderes. Und das ist auch nicht wirklich überraschend, weil am Ende wird unser Stoffwechsel bestimmt von einer Vielzahl von Lebensmitteln, die wir Tag für Tag verzehren.
Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass bestimmte Lebensmittel eben zum Beispiel besonders viele Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und solche Dinge enthalten, oder? Also es gibt schon, natürlich ist man dann ganz schnell wieder beim Obst und Gemüse beispielsweise, aber so einen Grundsatz kann man den formulieren, zumindest dann auch zum Beispiel in der Unterscheidung von prozessierten Lebensmitteln?
Das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Also wenn man jetzt mal von pflanzlichen Lebensmitteln ausgeht, so wie sie hergestellt werden, so wie wir sie dann im Supermarkt oder sonst wo finden, ohne Bearbeitung, dann unterscheiden die sich schon so ein bisschen in der Zusammensetzung, im Fettgehalt, im Gehalt von Ballaststoffen, auch im Gehalt von Mikronährstoffen, also Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Die Unterschiede sind aber nicht so gigantisch. Alle Pflanzen haben mehr oder weniger schon gewisse Ähnlichkeiten, sodass es da schwierig wird, eben eins herauszunehmen und zu sagen, das ist jetzt die Pflanze, die nehme ich jetzt und dann bin ich vor Krebs geschützt. Das geht einfach nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Anders sieht es jetzt natürlich aus, wenn Pflanzen verarbeitet werden. Da kann schon viel passieren, je nachdem, was ich mache. Wenn ich jetzt hergehe und mache aus Hafer eine sogenannte Hafermilch, da wird unglaublich viel technisch gemacht und am Ende bleibt da nicht mehr viel übrig von dem, was eigentlich den Charakter der Ausgangspflanze oder hier der Haferkörner ausgemacht hat. Also da kann ich schon sehr viel verändern, um nicht zu sagen verhunzen. In der Regel führt diese technologische Bearbeitung schon dazu, dass dabei auch wertvolle Inhaltsstoffe verloren gehen. Wir wissen, dass zum Beispiel dass Mineralstoffe dann rausgelöst werden oder auch Vitamine verloren gehen durch diese Prozesse. Die sind ja oft auch mit Erhitzung verbunden und so. Und dann wird aber auch was wieder zugesetzt, was auch nicht immer gut ist. Also diese Prozessierung verschlechtert häufig wirklich die Qualität der Ausgangsprodukte. Das muss man auch sagen. Und das wird ja heute sehr stark diskutiert, dass man halt sagt, diese hochprozessierten Lebensmittel sind meistens nicht so gut. Lass die eher weg, auch wenn sie natürlich da angepriesen werden und überall zu finden sind.
Ist es auch der Fall, wenn ich Lebensmittel selbst verarbeite? Also wenn ich mir beispielsweise aus meinem Obst in der Früh einen Smoothie im Mixer mache oder wenn ich die Zitrone als heiße Zitrone trinke, das mit der Temperatur hattest du gerade schon angesprochen. Worauf kann man da achten, dass möglichst viele dieser Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben?
Naja, heiße Zitrone ist jetzt sicherlich kein Problem. So heiß ist es nicht. Wenn ich jetzt von Erhitzung spreche, dann meine ich, dass ja oft Temperaturen weit über 100 Grad in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel verwendet werden. Und das verändert natürlich die Produkte schon viel deutlicher, als wenn ich jetzt mal eine heiße Zitrone trinke. Das ist wirklich harmlos. Da passiert nicht viel. Da kann vielleicht ein bisschen was an Vitaminen verloren gehen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir nehmen ja eh nicht alles auf, was drin ist. Unser Darm kann jetzt nicht zu 100% alle Nährstoffe ausnutzen, die enthalten sind. Zum Thema Smoothie ist zu sagen, das macht aus meiner Sicht eher keinen Sinn. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Man kann das Obst ja auch wirklich so essen, wie es ist. Da sind zum Beispiel mehr Ballaststoffe drin, also Faserstoffe, die gehen beim Smoothie verloren. Und beim Smoothie habe ich dann auch das Problem, dass zum Beispiel der Zucker, der da drin ist, dann in Smoothie-Form viel schneller in die Blutbahn aufgenommen wird. Also macht nicht wirklich Sinn. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass der Zucker dann schnell in die Blutbahn kommt. Im Gegenteil, das löst eine Insulinfreisetzung aus, ist eher so ein bisschen Stress für den Stoffwechsel. Es ist viel besser und das ist auch sozusagen die Gewohnheit des menschlichen Verdauungstrakts, dass die Nahrung, die er da isst, dass er die nur langsam und schrittweise aufnimmt, was völlig ausreicht, wenn am Ende die Bilanz stimmt.
Jetzt wollen wir natürlich für unsere Ernährung eine gute Zusammensetzung an unterschiedlichen Vitaminen und Mineralstoffen haben. Es gibt ja verschiedenste Vitamine und Mineralstoffe, die wir aufnehmen sollten. Und dann ist es natürlich schon spannend, so ein bisschen zu wissen, was wo drinnen ist. Und deshalb wollen wir jetzt ein paar spezifische dieser als Superfood, auch wenn wir jetzt schon gelernt haben, dass das keine geprüfte Deklaration ist, wollen wir jetzt mal durchgehen und wir wollen mal ganz gerne mit den roten Goji-Bären starten.
Genau, die Goji-Beere, die kommt ursprünglich aus China, wird auch ganz gerne in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Hans, kannst du uns mal einordnen, wie gesund denn die Goji-Beere ist?
Also das ist ein Produkt, was ja schon länger da ist. Ich habe auch da schon mal nachgeschaut, was gibt's da jetzt an wissenschaftlichen Studien. Das sieht extrem dünn aus. Das ist eigentlich wieder so ein typisches Beispiel für ein Superfood. Man geht her, nimmt irgendwas Exotisches, was wir sozusagen nicht kennen, was nicht bei uns im Garten wächst. Das weckt schon mal Neugier und Interesse. Und alles, was natürlich dann, was weiß ich, aus Neuseeland kommt oder aus dem brasilianischen Dschungel, hat bei uns eine positive Wertung zur Folge, positive Konnotation, wie man das auch manchmal nennt. Also da sind wir neugierig und sind offen und sind da gern bereit, es auszuprobieren. Der Mensch ist immer auch neugierig beim Essen, das ist auch gut so. Und der Trick dabei ist natürlich auch, dass wir diese Lebensmittel nicht kennen, sie sind nicht sonst erhältlich. Das heißt, jemand, der das anbietet, hat dann oft so ein Alleinstellungsmerkmal und kann dann natürlich ganz andere Preise verlangen. Ich gebe jetzt mal ein anderes Beispiel. Das ist dieser Chiasamen, der traditionell in Mexiko und Mittelamerika wächst und vorkommt, von dem die alten Mayas ja angeblich schon gegessen haben und da auch Gesundheitswirkungen hatten. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, das glaubt man gern. Wobei die alten Mayas eher unterernährt waren und natürlich da viele andere Probleme hatten. Aber die haben das gar nicht so gern gegessen wahrscheinlich. Die haben auch lieber Fleisch gegessen oder anderes, was nährhafter war, Mais zum Beispiel. Aber tatsächlich, Chiasamen ist dort vorgekommen und ist auch genutzt worden. Samen hat ja auch schon gewissen Nährwert. Und es ist natürlich, als es hier auf den Markt kam, verkauft worden zu wirklich unglaublichen Preisen. Wenn man sich aber das jetzt genau anschaut, dann gehört der Chiasamen in die Kategorie Leinsamen. Also der Leinsamen, den es auch bei uns gibt, unterscheidet sich kaum von dem Chiasamen. Also im Prinzip gleiche Pflanzenart, sehr ähnliche Zusammensetzung. Leinsamen bei uns kostet ja nichts, hat natürlich auch kein gutes Image, weil jeder denkt da an seine Großmutter, die vielleicht einmal erzählt hat, wenn sie Verstopfung hat, dann nimmt sie Leinsamen. In der Tat, das ist auch ein bewährtes Hausmittel, was auch funktioniert. Aber das zeigt einfach, wie da getrickst wird und was dafür ja Vorstellungen erzeugt werden, die eigentlich mit den Fakten überhaupt nichts mehr zu tun haben. Bei dem Chiasamen war es so, das war dann sehr erfolgreich und plötzlich sind die Preise auch zum Teil deutlich gefallen, weil es auch mehr Hersteller gab, die das dann auch angeboten haben. Und heute kostet es nicht mehr viel und ist fast auf dem Preisniveau von Leinsamen. Und was aber da jetzt auch noch dazu kommt, das Zeug wird ja nicht in Deutschland angebaut, sondern wird importiert, wobei dann die Qualität dieser Produkte oft nicht so toll ist. Es gab dann einige Berichte von Labors, die mal genau hingeschaut haben. Da haben die alle möglichen, zum Teil gefährlichen Rückstände auch gefunden in solchen importierten Superfoods, nicht nur Chia. Das galt auch für andere Produkte. Also auch das ist zum Beispiel ein Thema, was man nicht ganz unterschätzen darf. Das ist jetzt nicht unmittelbar lebensbedrohlich natürlich, aber das zeigt einfach, was da erzählt wird und was dann sich dahinter verbirgt. Das sind nämlich ganz banale Lebensmittel, oft sogar belastet, weil dort natürlich keiner schaut, was wird da alles hingespritzt oder wie wird das wirklich sauber verarbeitet, im Gegensatz jetzt zur EU oder Deutschland, wo man natürlich auf Qualitäten achtet und wo es auch eine Lebensmittelüberwachung gibt, Gott sei Dank, sonst wären ja die Lebensmittel nicht so sicher. Jetzt zum Goji, wie gesagt, ich habe da nichts gefunden, was mich da annähernd überzeugen könnte, dass das irgendwie einen Wert hat. Man könnte also wirklich genauso hergehen und Kirschen jetzt aus Deutschland essen oder Beeren haben ja auch zum Teil eine ähnliche Zusammensetzung, die wir auch bei uns bekommen, die in Europa hergestellt werden. Und da kommt ja noch ein anderer Punkt hinzu, den ich schon auch für wichtig halte. es macht jetzt wirklich keinen Sinn, Lebensmittel da um die ganze Welt zu karren, oft ja per Flugzeug oder dann in diesen Kühlschiffen. Also was soll das, frage ich jetzt mal ganz salopp. Das brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir was Gutes für unsere Gesundheit tun wollen und Spaß haben wollen beim Essen. Das ist im Prinzip reiner Luxus oder ja Lifestyle, wie man sich das halt dann zurechtreimen mag. Also wir haben jetzt ja vor allem diese exotischen Superfoods da durchdekliniert und da gab es ja viele, nachdem sich das so erfolgreich entwickelt hat für die Firmen, die das anbieten und auch für die Vertreiber. Was ich, wenn überhaupt, dann noch für sinnvoll halte, ist, dass man das eher dann auch mal auf einheimische Pflanzen anwendet. Wir haben ja eigentlich in unserem Umfeld in Mitteleuropa auch viele Pflanzen, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie eigentlich wertvoll sind. Wir glauben immer, das muss alles importiert werden, nur das ist gut. Aber wir haben ja eigentlich auch eine lange Kultur einheimischer Pflanzen, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, aber jetzt schon wieder ein bisschen entdeckt werden. Also ich sage jetzt mal so Produkte wie ja Lauch oder in Bayern heißt das Porree oder Rosenkohl, Fenchel, ja rote Beete. Also da gibt es wirklich viele auch einheimische Lebensmittel, die natürlich den Vorteil haben, dass sie nicht weit transportiert werden müssen, dass die zu unseren Böden passen, dass die bei uns gut wachsen und dass natürlich auch da in der Regel nicht getrickst wird mit der Produktion. Also wir haben hier eigentlich wirklich um uns herum viele gute Produkte, die wir da viel stärker auch ein bisschen hypen können, weil diese Produkte auch sehr interessante Nährstoffzusammensetzung und Profile haben und eigentlich auch wertvolle Lebensmittel sind, die natürlich einen Beitrag zu einer gesunden Ernährung leisten können, ohne dass man jetzt da wieder eins herausheben muss. Aber in der Summe sind das natürlich sehr gute pflanzliche Lebensmittel, die zu uns passen, die bei uns Tradition haben, die auch ökologisch dann sozusagen stubenrein sind und die einfach auch von der Zusammensetzung Gesundheit fördern.
Total spannende Aspekte, ne? Wie viel durch dieses Marketing man dann im Kopf hat irgendwie. Und ich finde das Thema, bevor ich dann nochmal auf die Beeren zurückkommen möchte, regionale Alternativen so spannend, weil du hast es ja jetzt auch angedeutet, das Thema Umweltbilanz, ja? Also wie umweltfreundlich letztlich ist unser Essen im Zuge natürlich auch der CO2-Bilanz, ist ja auch total interessant und ich finde es total spannend, wenn man dann sagen kann, ja, Leinsamen kann man anstatt Chiasamen, danke Antonia, genau, essen und eben die Beeren kann man wunderbar anstelle der Goji-Beeren dann zum Beispiel verwenden. Das ist ja irgendwie total super, wenn man das sich einfach nochmal dann ins Gedächtnis zurückruft und klar macht.
Ich würde mir nochmal beim Thema Superfood auf eine Gruppe quasi eingehen. Bei Superfoods wird ja auch häufig Lebensmittel in Pulverform angeboten. Es gibt ja zum Beispiel auch Spirulina, also dieses Superfood aus Algen oder zum Beispiel auch Moringa, also dieser sogenannte Meerrettichbaum. Die sind ja auch in der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel total beliebt und denen werden auch immer ganz tolle Sachen nachgesprochen. Ich denke, ich kenne deine Antwort schon. Was hältst du denn von Lebensmittel in Pulverform und da auch ganz konkret die Frage, wenn Lebensmittel zu Pulver verarbeitet werden, bleiben denn die Nährstoffe dann überhaupt enthalten? Also macht das überhaupt Sinn, Lebensmittel in Pulverform zu sich zu nehmen?
Da bin ich auch sehr kritisch. Denn wenn ich Lebensmittel so verarbeite, also zermörsere oder wie auch immer das dann gemacht wird, da gibt es verschiedene Verfahren, dann verändere ich natürlich die sogenannte Matrix, also den Gesamtverbund eines Lebensmittels. Und das beeinflusst ganz gewaltig die Aufnahme der darin enthaltenen Nährstoffe. Man macht das oft bewusst, weil man sich dann erhofft, dass dann diese Nährstoffe besser aufgenommen werden. Das stimmt zum Teil. Aber ob damit nicht am Ende mehr verloren geht, als gewonnen wird, ist da wirklich eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, damit hat man mehr Nachteile als Vorteile. Ich würde das jetzt nicht unbedingt machen. Gibt vielleicht Sachen, die kann man nicht so ohne weiteres transportieren und lagern. Da kann es mal Sinn machen, dass man die dann in Pulverform herstellt und anbietet. Das hat halt den Vorteil, es lässt sich viel besser transportieren, wahrscheinlich auch besser halten, auch besser dosieren. Das kann man ja mal machen. Aber man muss, wie gesagt, da sehr vorsichtig sein, da irgendwelche Vorteile zu versprechen. Die Idee dahinter, der Trick dahinter ist natürlich, Pulver sieht mehr so nach Medizin aus. Da kann ich dann eher davon ausgehen, dass es was hilft. Aber das ist natürlich naiv und nicht wirklich zutreffend. Also da muss man auch einfach kritisch sein. Wenn das jemand behauptet, sage ich immer, wunderbar, dann zeig mir doch mal gute Studien oder gib mir mal dein Zeug, dann untersuchen wir das, aber nach den Regeln der Wissenschaft, also objektiv. Und dann hört das Interesse dieser Hersteller und Anbieter sofort auf. Da will keiner das Risiko eingehen, sowas mal sauber untersuchen zu lassen, Geld auszugeben, denn die meisten wissen oder ahnen natürlich oder befürchten zumindest, dass da nichts rauskommt und so wird's wahrscheinlich in den allermeisten Fällen auch sein.
Wir wollen jetzt mal so eine kleine Reise in die Zukunft wagen, Hans, bei dem Stichwort Pulver und alles ist drin, was man so braucht. Gibt es ja auch irgendwie so den Gedanken, kann man sozusagen die Versorgung dadurch gewährleisten, dass man etwas herstellt, in dem einfach alle wichtigen Vitamine, alle wichtigen Nährstoffe drin sind. Wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, dass im Bereich der Raumfahrt ja aus anderen Gründen natürlich auch in diese Richtung gearbeitet wird. Genau, und wir machen jetzt mal ein bisschen Science Fiction hier.
Zeitreise, der Blick in die Glaskugel.
Ja, wir befinden uns im Jahr 2050 und Lebensmittel im klassischen Sinne, die gibt's gar nicht mehr.
Statt Kaffee und Müsli gibt es morgens eine kleine Kapsel zum Frühstück und die enthält einfach alle Nährstoffe, die unser Körper braucht, um optimal zu funktionieren.
Und weil jeder Mensch auch unterschiedlich ist, sind diese Kapseln auch ganz individuell angepasst und eben auf Alter, Geschlecht und auch die individuelle Lebenssituation zugeschnitten.
Die Kapseln werden künstlich im Labor hergestellt und das schont die Ressourcen unseres Planeten und ist kostengünstig.
Nie mehr Lebensmittel einkaufen, nie mehr kochen. Die Packung mit Nährstoffpillen wird einfach einmal im Monat mit der Drohne geliefert. Hans, ich finde, das ist ein ziemlich schreckliches Szenario, wenn man sich so anhört, ziemlich bedrückend, eher wie aus einem Science-Fiction-Roman. Aber es wird ja tatsächlich dazu geforscht. Andrea hat es auch gerade schon gesagt, Lebensmittel mit möglichst vielen Nährstoffen im Labor herzustellen. Was hältst du denn von Lebensmitteln aus dem Labor?
Ja, ich finde es auch ganz schlimm, wenn ich sowas höre. Aus verschiedenen Gründen. Einmal ist natürlich Essen etwas, was Spaß machen soll. Das beginnt ja schon mit dem Eindruck, was ich da auf dem Teller habe. Das macht mich ja schon an. Das ja regt ja schon sozusagen die Geschmacks- und Geruchsknospen an. Und das ist auch gut so. Essen ist ja auch dann immer ein sozialer Akt. Also ich esse ja, will ja nicht allein essen, sondern es ist ja eine gute Gelegenheit, sich sonst wie auszutauschen, sei es mit Freunden, sei es in der Familie, wo auch immer. Und ja, es muss natürlich auch schmecken. Also der Essgenuss hängt ja auch vom Geruch, vom Geschmack ab und so weiter. Natürlich auch von dem, was man sieht. Selbst das Knacken beim Beißen ist etwas, was ja dann ein angenehmes Gefühl auslöst. Zumindest ist unser Gehirn daran gewöhnt und reagiert so. Also insofern finde ich das schlimm, wenn das alles wegfallen würde. Was die anderen Dinge angeht, nun, so weit sind wir gar nicht entfernt. Diese sogenannte Astronautenkost, die gibt's ja zum Teil schon. Die hat man ja schon dann erstmals, als die Raumfahrt da auf Hochtouren lief in den 70er, 80er Jahren entwickelt und da wurden die Astronauten tatsächlich mit so Fertigfood an Bord der Raumkapseln versorgt. Und es ist jetzt natürlich auch wieder ja Mode, zumindest in manchen Kreisen. In Kalifornien ist das zum Beispiel relativ populär und da gibt es auch Anbieter. Aber ich halte das auch für ja fragwürdig. Es geht schon mal los, dass das eben wirklich kein Essgenuss ist. Dann die Aussage, ja, jeder kriegt da seine persönliche Kapsel. Das kann man so machen. Es ist richtig. Jeder hat einen anderen Stoffwechsel, andere Vorlieben und die soll man auch bedienen, solange das, was der Körper braucht, da drin ist. Und das kann sich auch von Person zu Person durchaus unterscheiden. Wobei wir das nicht so genau wissen. Das zu erfassen können wir noch nicht gut. Diese ganzen Messungen sind schwierig und auch aufwendig und schwer zu interpretieren. Das versucht man ja schon seit einiger Zeit. Aber da bin ich auch skeptisch, ob es uns da gelingen wird, eine wirklich ganz individuelle Nährstoffzusammensetzung und Nährstoffbedarf herauszufinden und dann abzubilden. Aber es geht in diese Richtung. Wir wissen zumindest, dass Kinder natürlich andere Nährstoffe brauchen als Erwachsene und Senioren wieder vielleicht andere Nährstoffe als Erwachsene. Also wir haben da schon altersgruppenabhängig unterschiedliche Bedarfe an verschiedenen Nährstoffen. Das wird stärker beachtet. Auch in der Schwangerschaft wissen wir, sind ein paar Dinge anders als außerhalb der Schwangerschaft. Und das wollen und sollen wir natürlich schon auch beachten. Aber so dieses Szenario, so perfekt es klingt, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen das wollen. Ich bin überzeugt davon, dass das nicht so kommen wird. Was ich aber wieder gut finde, ist, dass eben viel geforscht wird, viel entwickelt wird, um eben die Ernährung auf andere Weise sicherzustellen. Nicht über die klassische Landwirtschaft, da sind wir jetzt eher an unsere Grenzen angelangt und haben uns natürlich riesige Probleme geschaffen mit dem Abholzen von Wäldern, mit der Auslaugung der Böden, mit Überdüngung, mit Pestiziden. Das muss ein Ende haben, das hält die Erde nicht mehr aus. Und da gibt es sicherlich gute Modelle, wie man das geschickter machen kann. Da gibt es dann dieses Urban Gardening bis dann hin zu diesen Pflanzenfabriken. Gibt auch Überlegungen, dass man zum Beispiel in aufgegebenen Bergwerken Lebensmittel anbaut. Da hat man sozusagen kein Risiko, dass sich da Keime einnisten, die dann die Pflanzen schädigen. Man braucht keine Pestizide und hat sozusagen ideale Temperaturbedingungen. Also da kann man vieles machen, um viel Ackerland zu sparen und trotzdem gute Produkte anzubieten, vielleicht sogar auch billiger anzubieten. Wird man aber sehen, bei diesem sogenannten Vertical Farming kann man sehr viel Wasser sparen. Da gibt es ja schon Fabriken, die sind allerdings dann teuer, weil man natürlich sehr viel Energie braucht, um diese riesigen Glashäuser dann entsprechend zu klimatisieren. Aber da tut sich unglaublich viel und ich bin an sich da schon sehr optimistisch. Es gelingt auch immer besser, zum Beispiel tierische Lebensmittel zu ersetzen durch Art von Alternativen. Das gelingt zum Beispiel auch für Fisch oder fischähnliche Produkte. Da haben wir ja auch ein Riesenproblem, dass die Ozeane leer gefischt sind und zum Teil schon längst umgekippt sind. Und wir müssen da natürlich auch versuchen, diese Missstände zu beseitigen. Und da gibt es viele neue Ideen, übrigens auch in Deutschland, wie man Lebensmittel oder lebensmittelähnlicher Qualität dann herstellen kann unter umweltschützenden Bedingungen, die dann am Ende auch wertvoll sind von der Qualität und wovon dann die zukünftigen Generationen gut leben können. Also wenn das so kommt, würde ich das sehr, sehr begrüßen. Aber noch ist nicht klar, wie gut das funktioniert. Auch dieser Fleischersatz, dieses Fleisch aus der Zellkultur ist einfach noch teuer und da muss man mal abwarten, ob das jemals eine Chance auf dem Markt hat. Der Verbraucher sagt zwar immer, er ist nachhaltig, aber wenn es ums Einkaufen geht, zählt eigentlich nur der Preis. Und da muss ich halt sagen, das Fleisch aus Argentinien ist von der Herstellung her unvergleichlich günstig. Und das dann durch solche Alternativen zu ersetzen, ist wirklich eine echte Herausforderung und wird sehr schwer sein und wird sicherlich da und dort auch nicht möglich sein.
Ich finde es auch total spannend, Hans, dass da in diese Richtung eben sehr, sehr viel geforscht wird, wir da auch schon Schritte gegangen sind, gerade was diese Ersatzprodukte anbelangt. Du hast jetzt auch Fisch genannt, finde ich auch total spannend. Es gibt ja viele Sojaprodukte beispielsweise, wenn es im Bereich von Fleischersatz gibt, hat man dann auch oft im Hinterkopf, weil das ja auch durch die Medien geht, dass die einfach sehr viel stärker prozessiert sind als das Fleisch und am Ende vielleicht gar nicht so gesund. Wie ist denn da der Status quo, wenn man solche Ersatzprodukte kauft? Kann man da auf irgendwas achten?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Also gerade in der veganen Welt gibt es ja inzwischen viele Firmen, die versuchen, da Ersatzprodukte herzustellen. Und natürlich wird da mit allen Mitteln gearbeitet und, ich sage jetzt mal, auch getrickst. Diese veganen Lebensmittel sind oft viel stärker verarbeitet als konventionelle Lebensmittel. Da wird auch noch viel mehr zugesetzt in manchen Bereichen als ohnehin schon bei der Lebensmittelherstellung. Also wir haben im Augenblick zum Beispiel auch sehr, sehr viel veganes Fastfood, um nicht zu sagen Junkfood, also wirklich eine fragliche Qualität, was da auf den Markt kommt und was eigentlich mit dem Gedanken, vegan ist auch gesund, nichts mehr zu tun hat. Wir wissen es noch nicht ganz genau, da fehlen einfach noch Studien, aber wir sind dabei, das natürlich besser zu erforschen. Gibt natürlich auch seriöse Anbieter, die schon versuchen, da gute Produkte zu machen, aber es gibt halt auch sehr viele, da geht es einfach nur um die Kohle. Und für vegane Produkte kann man ja weiterhin mehr verlangen. Das ist ja dann eher eine vermögende Klientel und Kundschaft, die dann sowas nimmt. Aber ob das jetzt gesundheitlichen Vorteil hat, das ist nach wie vor eine große Frage.
Und dann stehen manche vielleicht jetzt auch wie ich da, dass man sich dann wieder denkt, oh Gott, es ist so kompliziert, sich gesund zu ernähren. Und deshalb jetzt die alles entscheidende Frage an dich, wenn ich mich gesünder als bisher ernähren möchte oder grundsätzlich eine gesunde Ernährung für mich aufbauen möchte, wie gehe ich vor?
Ja, also, was ist eine gesunde Ernährung und wie kann ich das für mich dann finden? Nun, ich habe schon gesagt, so einfach kann man das gar nicht definieren. Da gibt es praktisch einen breiten Korridor, den man als gesunde Ernährung ansehen kann und der erlaubt dann auch viele Wahlmöglichkeiten. Das ist eigentlich eine sehr positive Nachricht. Aber wenn es jetzt um jeden einzelnen Menschen geht, dann würde ich wirklich vorschlagen, dass jeder mal sich hinsetzt und ein oder zwei Wochen lang aufschreibt, was er isst und was er trinkt. Ganz ehrlich, für sich, muss er auch nicht vorzeigen. Und wenn ich mir das dann im Nachhinein anschaue, glaube ich, wird den meisten klar, wo ihre Schwachpunkte sind. Und meine Empfehlung wäre die, dass man halt dann da vielleicht ansetzt, sich da überlegt, Mensch, brauchst du das wirklich, dass du, was weiß ich, am Vormittag immer so ein Schokoriegel isst? Brauchst du das? Hast du überhaupt Hunger? Das sind ja doch vielleicht 300, 400, 500 Kalorien. Das muss ja nicht sein. Oder muss ich jetzt wirklich jeden Tag einen Liter Cola trinken, wo ich weiß, das sind 100 Gramm Zucker pur? Ich glaube, da findet jeder eigentlich selber ein paar Punkte, wo er weiß, das ist nicht so optimal, auch mit ganz normalem Wissen. Und da würde ich dann ansetzen. Wenn es jetzt spezielle Fragen sind, kann man natürlich auch mal zu Experten gehen. Wir haben ja ein großes Netz in Deutschland von gut ausgebildeten Ernährungsberaterinnen meistens. Es sind ja zu 90% Frauen, die da trainiert, ausgebildet sind, gut Bescheid wissen, viele praktische Tipps auch vermitteln können. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass man da mal hingeht. Das muss man möglicherweise selber bezahlen. Aber jetzt, wenn sich jemand gut vegan ernähren möchte, dann würde ich das trotzdem empfehlen. Die Leute geben ja auch für andere Dinge viel Geld aus, aber dann haben sie vielleicht mal Klarheit und können da ihre Fragen loswerden. Und es gibt natürlich auch ein paar Websites von unabhängigen Einrichtungen, die da auch gute Hinweise geben. Und dann kann sich jeder so ein bisschen raussuchen, was ihm gefällt, was er gerne isst. Und wichtig ist, dass man sich dann wirklich vornimmt, so, das änderst du jetzt. Das sind jetzt die 3, 4, 5 Punkte, die magst du jetzt anders. Und wenn das gelingt, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Das ist schon gewaltig. Und das Gute ist, wenn man das mal eine Zeit durchhält, dann gewöhnt man sich auch dran. Essen ist ja oft auch Gewohnheit. Unsere Essgewohnheiten haben wir natürlich über die Jahre und Jahrzehnte gelernt und die haben sich sozusagen eingeprägt. Und das kann man aber auch in Maßen ändern. Und insofern, wenn man sich da mal auf diesen Weg begeben hat, dann wird man nach 1, 2 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr lange überlegen müssen und wählt dann sozusagen automatisch das Richtige. Und der wichtigste Tipp ist hier vielleicht, nicht zu viel rumsurfen und auf den sozialen Netzwerken sich diesen ganzen Quatsch anhören, weil zu 90% stecken da Geschäftsinteressen dahinter, oder ist das die pure Ahnungslosigkeit, die einem da entgegenkommt? Also glaubt nicht alles, was da im Netz kursiert. Das meiste ist einfach, ich sag's brutal, Schwachsinn. Nicht alles sind natürlich falsch, aber das meiste, und das führt ja eher zu einer Verunsicherung. Und das muss man auch nicht immer 1:1 umsetzen. Kein Mensch ist perfekt. Wenn ich halt dann doch irgendwann mal eine Leberkässemmel esse hier in Bayern oder irgendwo mal eine Pizza esse, ist das auch keine Todsünde und stirbt dann niemand dran. Also auch da darf man nicht übertreiben. Oder was ich oft erlebe beim Zucker, da wird dann schon jedes Gramm Zucker vermieden, nach dem Motto, Zucker ist ja Gift und macht süchtig. Völliger Blödsinn, es geht nur darum, die Zuckermengen auf sinnvolle Maße zu begrenzen. Aber Zucker ist kein Gift, Zucker kommt aus der Zuckerrübe bei uns meistens und ist als Süßungsmittel okay, und zum Kuchenbacken brauche ich es halt auch. Und wenn ich damit vernünftig umgehe, dann ist das sicher nicht gesundheitsschädlich. Nur, wir haben halt oft in vielen Bereichen das Maß längst verloren. Natürlich ist der Zuckerkonsum in der Bevölkerung im Durchschnitt viel zu hoch, vor allem bei jungen Menschen. Also da wäre schon sinnvoll, natürlich drauf zu achten und solche Dinge einzusparen. Aber so schwierig ist das nicht. Es geht jetzt nicht wirklich um Details. Es geht um das Gesamtbild. Und wir haben ja auch Studien dazu gemacht. Wir haben zum Beispiel Essen, so fertige Portionen, ins Netz gestellt und haben dann einmal Ernährungsberater, also Experten, bewerten lassen, wie gut oder wie schlecht das ist. Und wir haben dann auch die Crowd-Bewertung dagegen gestellt. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Die meisten Menschen wissen das schon so ein bisschen intuitiv, was da besser ist und was weniger gut ist. Also jeder hat da eine gewisse natürliche Intelligenz und Erfahrung, dass er das auch zu 90%, glaube ich, selber weiß und entscheiden kann, was jetzt für ihn da eine gute oder eine schlechte Wahl ist.
Und ich finde es gut, dass du sagst, beobachte dich mal selbst mit so einem Ernährungstagebuch. Vieles weiß man, aber ich glaube, wenn man es sich dann nochmal aufgeschrieben hat, dann kann man nochmal ganz spezifisch sich dann auch überlegen, an welchen Stellschrauben man dreht. Und was ich aber auch ganz wichtig finde, und das hast du ja auch schon angesprochen, das Thema Genuss, der darf nicht zu kurz kommen. Das gehört irgendwie dazu. Das ist sowas Sinnliches, Essen. Und dass man sich da ab und zu auch mal was gönnen darf. Denn wenn man es sich vollständig verbietet, und ich glaube, das ist etwas, was ja auch in Studien immer wieder gezeigt worden ist, dann hält man es einfach nicht durch.
Ja, vielleicht noch ein Punkt. Also das Essen wird ja immer gehypt, als wäre das sozusagen der Höhepunkt des Tages und jeder soll dann essen wie ein König oder Kaiser. Das kann man sicherlich am Wochenende mal machen und da darf man vielleicht auch ein bisschen mehr essen. Aber unter der Woche kann ich es ja auch ganz einfach gestalten. Ich muss ja nicht jeden Tag da groß rummachen und ganz doll essen, sondern das kann ich ja auch so steuern, wie das für mich gut passt. Und das Essen wird oft so überhöht, was überhaupt keinen Sinn macht. Essen ist zunächst mal die Versorgung des Körpers mit den Nährstoffen, die er braucht, mit der Energie und mit den vielen Nährstoffen, damit seine Organe, auch sein Gehirn gut funktionieren kann. Dann ist es Spaß natürlich und soziales Erlebnis und mehr eigentlich nicht. Essen sollte keine Weltanschauung sein.
Und jetzt haben wir abschließend noch einen Tipp für euch, falls ihr euch vorgenommen habt, euch in diesem Jahr gesünder zu ernähren. Und zum Schluss unser Goodie to go. Falls ihr euch vorgenommen habt, in diesem Jahr euch gesünder zu ernähren oder vielleicht auch abzunehmen, haben wir jetzt ein paar Tipps für euch, wie ihr an die Sache rangehen könnt.
Ja, falls ihr gesünder essen wollt, aber eben nicht wisst wie, dann informiert euch bei seriösen Quellen, wie zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder dem Bundeszentrum für Ernährung. Es kursieren nämlich gerade auch in den sozialen Medien viele Falschinformationen zum Thema.
Wenn ihr eure Ernährung umstellen wollt, vielleicht auch abnehmen wollt, könnt ihr mal auf die Website eurer Krankenkasse schauen. Denn Krankenkassen bieten häufig kostenlose Online-Kurse an, die Menschen dabei unterstützen können, abzunehmen oder ihre Ernährung umzustellen.
Am besten ist es natürlich, wenn ihr euch ärztlich beraten lasst, gerade wenn ihr auch eine größere Ernährungsumstellung vorhabt. Und von Fokus Gesundheit empfohlene Ernährungsmediziner und Ernährungsberater findet ihr auf unserer Website fokus-gesundheit.de. Wir packen euch die Links in die Shownotes.
Hans, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über gesunde Ernährung zu sprechen. Schön, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Dankeschön.
Hat mir auch Spaß gemacht. Gerne.
In unserer nächsten Folge geht es um die Weißfleckenkrankheit Vitiligo. Wir räumen auf mit Mythen, etwa dass Vitiligo eine Lifestyle-Erkrankung oder unbehandelbar ist, und sprechen über die immense psychische Belastung für Betroffene. Außerdem reden wir über Ursachen und Triggerfaktoren der Autoimmunerkrankung. Falls ihr Themenvorschläge für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Strahlen und schön sein wie die Stars. Bei Bunte Wipgloss entlockt Moderatorin Jennifer Knäble den prominenten Gästen ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse und mehr. Und das herrlich ungeschminkt und ehrlich. Hört mal rein.